Rudi, stell dir vor, es ist Samstagnachmittag und du möchtest das neue Trapezblech auf das nagelneue Carport bringen. Du nimmst den Akkuschrauber, nimmst die Schraube, setzt an, Vollgas und dann rutschst du schon weg. Die Schraube bzw. die Spitze hinterlässt sehr unschöne Spuren und Kratzer auf der schönen neuen Oberfläche. Eigentlich genau das, was man nicht haben will. Dann kriegst du die Schrauben irgendwann rein und merkst dann aber nach dem ersten stärkeren Regen, an der einen Stelle ist es jetzt doch leider undicht. Vermutlich etwas zu fest angezogen.
Genau, also ein ganz typisches Problem im Handling mit Blechschrauben oder mit Blechen, sagen wir es mal so. Das erste ist, ich habe ein hohes Risiko, die Verbindung falsch anzuziehen oder fehlerhaft anzuziehen. Das heißt, sie wird unter Umständen nicht sauber halten. Zweites Thema, was jetzt im Falle eines Dachs noch besonders störend ist natürlich Undichtigkeit, also dafür ist ja ein Dach da. Das Dritte dann, was man immer unterschätzt, es ist ja nicht nur undicht, es entsteht ein Folgeschaden. Also wenn einfach Wasser reintropft, ich kann es reparieren, ist die eine Sache, aber manchmal ist dann eben genau das Wasser reintropft, geht noch was anderes irgendwie flöten oder kaputt. Und das Dritte ist, ich muss es dann nochmal machen oder ich muss es reparieren oder irgendwie flicken. Und so in Summe ist das eine ganz ungute Situation, die eben im Umgang mit Blechen schnell passiert.
Und genau deshalb bringen wir heute mal Struktur in das Thema. Wir besprechen das Thema Blechschraube. Wir erklären den Unterschied zwischen selbstschneidend und selbstbohrend. Und wir erklären auch Begriffe wie Gewindefurchen.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Lass uns gleich mal loslegen. Was sind denn Blechschrauben grundsätzlich und warum kann man jetzt nicht einfach irgendeine Holzschraube hernehmen?
Kannst du ja mal probieren, ja. Also, im Idealfall dann noch mit Teilgewinde. Da wünsche ich dir viel Spaß, ob das dann funktioniert. Wäre ein interessanter Versuch. Weil grundsätzlich, wir zeigen das auch nochmal in der Detailaufnahme, sind die beiden Gewinde sehr unterschiedlich. Also mit einem ganz groben, schnellen Blick könnte man sagen, ja, ist also doch ziemlich ähnlich. Ja, es ist kein metrisches Gewinde, hat vorne Spitze, schneidet sich in ein Material rein. Aber jetzt kommt schon mal der Unterschied. Die Spanplatten- oder Holzschraube hat ausgeprägtere Gewindeflanken und hat mehr Abstand zwischen den Gewindegängen. Das heißt, für einen Werkstoff wie Holz ist das vollkommen in Ordnung. Holz ist plastisch, elastisch, drückt sich dann genauso in diese Zwischenräume und dann hält das Ganze. Und Blech ist ja auch was völlig anderes. Das Blech ist dünn, wie der Name schon sagt, es ist hart, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe die Zielsetzung, dass ich zwei dünne Werkstoffe oder tendenziell dünn, also das kann man diskutieren. Winkeleisen 3-4 mm gehört da auch dazu. Das ist jetzt nicht wirklich super dünn. Und die meisten Bleche bewegen sich zwischen 0,8 und 1,2, dass ich die miteinander verbinde. Und da brauche ich ein feineres Gewinde, was die Blechschraube tendenziell hat. Ganz wichtiger Faktor auch, wenn man mal so in der Kiste kramt. Ich habe das mal als Kind schon gelernt. Also mal grundsätzlich, wenn es ein Teilgewinde hat, ist es schon mal keine Blechschraube. Blechschraube hat immer Vollgewinde bis zum Kopf, bis zur Spitze, weil es ja unterm Kopf fixieren muss. Hätte ich da nur einen Schaft, würde es nichts halten können. Das würde da oben hin und her schlackern. Also selbst 3-4 mm wären schon sinnlos. Also Gewinde bis Kopf und das Ganze entsprechend feiner, damit ich da auch einen Grip habe, damit es sich klemmt und hält.
Mhm. Ja. Soweit verstanden. Wie sieht's denn mit den Köpfen aus bei den Blechschrauben? Denn ist ja auch, wenn man jetzt bei uns in den Online-Shop reinschaut zum Beispiel, da gibt's ja gefühlt auch hunderte verschiedene Optionen, die man da wählen kann.
Ja, Gott sei Dank, denn je nach Einsatzzweck, wenn ich jetzt irgendwie bündige Oberfläche habe, das Ganze glatt sein muss, dann ist der Senkkopf sinnvoll, genauso wie der Linsenkopf seine Berechtigung hat. Also ich sag's jetzt mal so, ganz früher gab's die Blechschrauben noch mit Schlitz. Die findet man heute nur noch ganz, ganz selten, also eher bei älteren Bauten oder Verbindungen, eher Demontage und dann ersetzt man sie heutzutage in der Regel durch eine Schraube mit Kreuzschlitz oder eben mit Torx-Antrieb. Und ich würde sagen, das Gängigste ist die 7981, also die typische Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz, übrigens Philips-Antrieb, also nicht derselbe Kreuzschlitz wie jetzt bei einer Spanplattenschraube, das ist der Philips-Antrieb, der ohne diese Zusatzsternchen, die da mit drin sind. Und das gibt's auch als ISO, wir hatten ja da auch erst eine Folge dazu, darum erwähne ich es jetzt, die ISO 7049, fast vollkommen gleich, diese beiden Normen. Da ist es also auch egal, auf was man sich stürzt, was halt zur Verfügung steht. Wir haben jetzt die DIN im Shop, 79, 81, 82, 83. Also haben wir hier den Linsenkopf, den Senkkopf und den Linsensenkkopf, also beides. Und bei der ISO gibt es dann eben noch mehr, die ISO beim Torx. Da gab es früher mehr, die DIN 7981 TX stand da immer hinten dran, so als Anhängsel, damit man eben sieht, ja, das ist die DIN mit Torx, die es als echte DIN nicht gab, nicht im DIN-Buch. Aber die Produzenten haben halt mal angefangen, das zu produzieren. Dann irgendwann wurde reagiert. Heute gibt es eine ISO dazu, die das alles gescheit festlegt. Und es ist auch immer mehr das gängigere Produkt, weil eben die Kraftübertragung entsprechend besser ist. Und wenn man dann noch mehr Drehmoment möchte, dann könnte man bei der Blechschraube auf den Außensechskant gehen, was durchaus auch üblich ist. Da werden oft so Bits verwendet mit Außensechskanten Magneten mittendrin, dass die Schraube, sofern sie nicht aus Edelstahl ist, dann eben auch fixiert ist und hält, leicht zu arbeiten im Akkuschrauber und auch sehr gängig in verschiedenen Gewerken.
Ja, wenn das Thema DIN ISO interessiert oder der Unterschied, beziehungsweise wie ist das überhaupt entstanden und was genau bedeutet das, würde ich sagen, wir verlinken euch die Folge zum Thema DIN versus ISO hier noch einmal, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Heute bleiben wir mal bei der Blechschraube. Jo. Es gibt in diesem Themenbereich eine große Verwechslungsgefahr. Es gibt quasi immer ein Thema, das man gerne durcheinander bringt, beziehungsweise zwei Begriffe. Das ist einmal selbstschneidend und einmal selbstbohrend.
Selbstschneiden mal das erste. Also da liegt im Wortsinn schon ein bisschen das Problem. Da wird selbstschneidend eigentlich mit diesem Selbstbohren schon im Kopf zumindest verquickt. Selbstschneidend heißt, diese Schrauben haben eine unmittelbare Spitze oder sind zumindest spitz zulaufend und dann vorne stumpf, weil sie in ein bereits vorgefertigtes Loch eingebracht werden müssen, in ein sogenanntes Kernloch. Das muss genau den richtigen Durchmesser haben für die richtige Schraube, in Abhängigkeit von der Materialstärke. Also da spielen zwei Faktoren eine Rolle. Je dünner das Material ist, desto enger kann ich das Kernloch bohren, weil hier eine gewisse Verdrängung und sagen wir, dass sich die Schraube auch Platz schafft, locker möglich ist. 1 Millimeter Bleche und so machen das locker. Habe ich dickere Profile, dann wird es eher schwierig. Habe ich einen hohen Widerstand, dann muss ich also das Kernloch dann größer machen. Dazu gibt es in der Regel Tabellen, die werden wir in den Shownotes entsprechend auch anzeigen, um es unseren Zuhörern auch da auch einfacher zu machen. Denn es macht absolut Sinn, sich diese Daten aus einer Tabelle oder aus dem Internet zu ziehen, da sie eben vielschichtig sind und 1/10 Millimeter, ich kann es aus Erfahrung sagen oder auch von Reklamationsfällen von Kunden, 1/10 Millimeter macht das Kraut da absolut fett. Zu groß gebohrt heißt, die Schraube kann durchrutschen, sowohl bei selbstschneidend wie auch eine reguläre Blechschraube, und zu klein gebohrt ist genauso schlecht, dann beißt sich's oder reißt ab. Also ganz wichtig, dass das Kernloch passt, und dann schneidet sich die selbstschneidende Blechschraube ihr Gewinde dort mit rein, was zu einem guten Effekt führt, nämlich dass sie sich sehr gut selbst hemmt, also eine starke Verbindung mit dem selbstgeschnittenen Gegengewinde quasi hat. Da ist kein Spiel drin, und wir wissen ja, Spiel ist bei Vibrationen genau die Ursache dafür, dass sich Schrauben dann wieder rausdrehen wollen. Und das findet bei diesen Selbstschneidenden dann eben ganz wenig statt. Und das ist grundsätzlich eine gute Lösung. Aber wenn man versuchen würde, das in einen, was weiß ich, 1-2 Millimeter Blech jetzt ohne irgendein Kernloch reinzubohren, dann würde man da glühende Spitze haben, glühenden Kopfbit. Also das wird nicht funktionieren, und da würde entweder das Werkzeug oder der Schraubenkopf oder die Spitze irgendwie draufgehen. Das wird ja nie funktionieren.
Okay. Also selbstschneidend bedeutet, das Gewinde schneidet sich selbst, aber Vorbohren ist absolut Pflicht.
Genau.
Aber mit welchem Bohrer bohre ich denn dann? Also wenn ich jetzt eine 4,2 mm Schraube habe, was ja so ein klassische Abmessung
ist. Sind so unrunde Maße, 3,9, 4,2 und so.
Genau. Aber bei einer 4,2 Blechschraube bohre ich ja sicher nicht mit einer 4,2 mm Bohrer.
Nee, dann wird sie ja nur durchfallen. Also da könnte man jetzt sagen, ich messe das und nehme quasi den reinen Bolzen der Blechschraube, also das, den Schraubenkern, ohne die Gewindeflanken. Und da muss ich einen Tick drüber gehen. Wenn ich jetzt einen Schraubenkern hätte mit, nehmen wir irgendeine Zahl, 3,5 mm, dann bohre ich nicht genau die 3,5, denn da habe ich ja wieder dann zu viel Reibung. Dann würde ich 3,6 tendenziell bohren. Abhängigkeit von der Materialstärke oder etwas mehr. Ist genauso, dass die Gewindeflanken sich ins Material reingraben oder reinfressen können und eben auch nicht zu groß, weil sonst kein Grip da ist. Genau, aber wir stellen eben eine Tabelle zur Verfügung.
Wir stellen die Tabelle zur Verfügung. Das Thema Kerndurchmesser hat man schon mal oder Kernlochdurchmesser an der Stelle. Vielleicht erklären wir es nochmal ganz, ganz kurz. Also die Schraube besteht aus einem Kopf und aus einem Schaftteil. Und der Schaft hat also eine zylindrische Form. Und der Kerndurchmesser wäre quasi der Schaftdurchmesser ohne Gewindeflanken beziehungsweise genau. Am Boden, also zwischen zwei Gewindeflanken, wenn man so möchte. Wenn man da rein müsst, dann hat man eine gute Indikation für diesen Kerndurchmesser.
Genau. Also ich vergleiche es immer ganz gern mit richtig Gewindeschneiden mit dem Gewindebohrer. Da ist es ja auch so, dass in vielen Sätzen, da gibt es ja Sätze Bohrer mit dem Gewindeschneider, die Kernlochbohrer mit dabei sind. Das sind dann oft so ein bisschen unrundere Maße. Also nicht genau 0,0 oder 0,5, sondern entsprechend passend für dieses Gewinde. Und das muss genauso passen. Und dann wird das eigentliche Gewinde reingeschnitten mit diesem Gewindebohrer, der ja auch völlig anders aussieht. Und so ähnlich ist es mit dieser Schraube im Grunde auch. Ja, die hat auch so Kerben drin, außen Einsatz gehärtet, dass die das auch entsprechend schafft, vom Härtegrad her, sich da reinzuzwirbeln. Und so kann man es eigentlich ganz gut vergleichen.
Okay. Selbst schneidend, Haken dran.
Jo.
Wie verhält sich denn jetzt im Vergleich die selbst bohrende Schraube?
Also die Selbstbohrschraube, das ist, finde ich, wirklich eine der tollsten Erfindungen im Schraubenbereich. Spart unglaublich viel Arbeitszeit. Ich habe die selber in zwei Branchen sehr, sehr viel auch schon verkauft in meiner Außendienstzeit. Das eine ist Lüftungsbau, also man kennt das und ich reg auch immer wieder dazu an, wenn man sich viel mit Schrauben beschäftigt. Also ich kann mich erinnern, ich war das in München im SAP-Garten, mal ganz bei der Eröffnung war ich da drin, saßen sehr weit oben, dann siehst du oben die Lüftungsanlagen, diese großen Kanäle oder große Wickelfalzrohre und der erste Blick ist natürlich bei einem wie mir dann auf welche Schrauben sind da drin und da hat man früher eben vorbohren müssen, dann hat man Blechschrauben da reingezwirbelt und genau diesen zweifachen Arbeitsgang kann man sich heute sparen. Irgendwann hatte einer die Idee, da eine Bohrspitze hinzumachen, die natürlich dann vom Bohrdurchmesser genau zur Schraube passt und dann macht man das in einem Arbeitsgang, früher wahrscheinlich mehr mit Pressluftschraubern, heute dann mit Akkuschraubern oder schon lange. Und das geht unwahrscheinlich schnell, spart sehr, sehr viel Zeit. Das kostet ja auch sehr viel Geld. Und wo man das auch noch findet, ist im Fassaden- und Dachbereich. Auch da gibt's ganz viele Bohrspitzen, um hier einfach einen schnellen Arbeitsfortschritt zu haben. Bei Sandwich-Profilen, Wellprofilen oder ähnlichem wie bei dem Eingangsbeispiel mit dem Dach. Und wo man es auch noch sieht, im Privatbereich selten, aber wenn Akkord gearbeitet wird auf großen Baustellen, Innenausbau. Da gibt es doch diese C-Profile, die als Ständerwerk dienen. Man kann das jetzt auch mit Dachlatten machen, aber im geschäftlichen Bereich wird das mit Blechprofilen gemacht, werden da eingeschnitten, geknickt und werden miteinander verbunden. Ganzes Ständerwerk wird gebaut und da kommen die Gipskartonplatten drauf und die werden so typisch 4-2x16er Bohrschrauben, Sechskantkopf, genau mit diesen Außensechskantnüssen mit Magnet werden die verarbeitet. Es geht richtig Akkord. Ne? Einer steckt das alles vorher fest, die halten ineinander und einer setzt die Schrauben und dann kommt der nächste mit der Platte und da wird Akkord gearbeitet. Da geht es um jede Minute quasi und da macht es richtig Sinn.
Also diese Bohrschrauben, die klingen jetzt ja schon sehr nach der eierlegenden Wollmilchsau.
Ja, stückweise also, sind sie das auch.
Wieso braucht man denn alle anderen Blechschraubentypen denn überhaupt noch?
Ja gut, also ich werde es gleich mal zeigen an zwei, drei Beispielen von Sonderformen, die da zwar gewisse Probleme lösen, aber grundsätzlich ist es so, dass dieses Thema der Bohrspitze auch endlich ist. Also da kann man nicht alles damit lösen und bohren. Ja, grundsätzlich gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den ich gern anspreche, weil er sehr oft übersehen wird und auch zu Schäden führt. Man muss darauf achten, dass die Länge der Bohrspitze immer größer ist als die Materialstärke. Bei dünnen Blechen stellt sich das Problem kaum, weil da ist man immer mit der Bohrspitze länger und größer. Aber wenn ich jetzt so typisch Winkelprofile auch habe mit vielleicht 4 mm und die Bohrspitze, gerade bei Edelstahlschrauben ist das oft recht kurz, dann passiert eben Folgendes, dass ich mit dem Bohrvorgang durch das Profil noch nicht durch bin und dann aber das Gewinde hinten schon ansetzt. Ja, und was passiert dann? Es entstehen große Kräfte, eine Drucksituation, das Gewinde will da vorwärts gehen, das Loch ist noch nicht fertig durchgebohrt und dann zwickt sich das, salopp gesagt, und die Chance, dass es abreißt, ist sehr hoch.
Genau. Ja. Wenn du bohrst, hat der Bohrer oder die Bohrspitze in dem Fall ja pro Umdrehung nur wenige Zehntel oder Hundertstel Millimeter Vorschub tatsächlich. Wenn dann anfängt, das Gewinde zu greifen, ist ja ein Gewindegang dann 1 mm oder 2 mm. Das heißt, die Schraube schiebt mit unglaublichem Druck nach vorne, genau, auf die Spitze. Und nachdem die Spitze vorne nicht brechen wird, wird entweder das Bauteil ausreißen oder die Schraube bricht oder reißt eben.
Genau. Also ich würde deswegen auch sagen, dass die Blechschraube immer noch absolut ihre Berechtigung hat. Drum wird sie auch noch viel verkauft. Gerade bei sehr großen Längen macht es auch Sinn, denn da gibt's dann halt auch die Bohrschrauben nicht mehr. Ist auch ein bisschen schwierig zu verarbeiten vielleicht, wenn man dünnere, längere Geometrien hat, dann noch eine Bohrspitze drauf. Dass das technisch machbar ist, ganz sicher klar, aber ist halt dann auch ein Nischenprodukt und das wird dann auch nicht in Masse gefertigt. Und dann gibt's das nicht. Ich werde mal kurz zwei Sonderformen zeigen. Genau, wir sehen die jetzt hier schon so. Hier haben wir eine Schraube, die eine extrem lange Bohrspitze hat. Und das ist eine Spezialschraube, die eine überlange gehärtete Bohrspitze hat für den Stahlbau. Also ich arbeite hier im Bereich 12 bis 12,5 mm Unterkonstruktion Stahl im Stahlbau. Also wirklich eine Nischenlösung, sehr speziell. Auf der Rückseite sieht man auch, ich habe einen Sechskantkopf, klar wegen der Kraftübertragung, mit angepresster Scheibe, dass ich hier einen richtig guten Formschluss und Kraftschluss habe. Dass jetzt hier eine Dichtscheibe mit dabei ist, das liegt daran, dass das eben hier abgedichtet sein muss im Außenbereich. Die Schraube ist auch aus Edelstahl. Ich habe das mit Magnet vorher getestet. Die Spitze ist eben etwas magnetisch, das heißt, die scheint gehärtet zu sein, dass sie auch diesen Vorgang, dieses Bohren überhaupt überlebt. Wenn es weicher Edelstahl wäre, würde das nicht funktionieren, weil sie einfach viel zu weich wäre. Und da sieht man, dass es Sonderlösungen gibt, aber das ist eben nichts für den Massenmarkt. Das ist nur für bestimmte Branchen und bestimmte Anwendungen. Und wenn wir uns jetzt auf dieses sehr spezielle Sonderprodukt hier nochmal konzentrieren, dann sehen wir hier, das ist ein Produkt, das auch sehr basic aussieht. Wir haben hier, hinten sieht man quasi, das ist Gewinde schneidend mit diesen Kerben und wir haben zusätzlich noch eine Bohrspitze dran, also die doppelt eierlegende Wollmilchsau, schneidend und Bohrspitze, und das hier ist ein gehärtetes Bohrblatt vorne, das hier extra eingelötet wird mit zwei Flügeln hier außen. Das wird verwendet im Fahrzeugbau, das Anbringen von Holzböden in LKW oder LKW-Anhängern. Man muss sich das so vorstellen, die Schraube wird hier reingeschraubt. Diese beiden Flügel im Holz machen das Bohrloch im Holz etwas größer, dass die Schraube schön durchrutscht. Wenn das dann auf Stahl kommt und ich komme hier an die Flügel, dann reißt diese Flügel weg und ich habe ein Bohrloch in der Stahlunterkonstruktion, das genau die richtige Stärke hat für das Gewinde, das dann kommt. Dann schraubt sich das hier rein und zu guter Letzt habe ich dann noch den Kopf, der hier Fräsrippen hat, der sich dann quasi seine Senkung selber absenkt, dass ich eine sehr bündige Abschlusskante habe. Das ist eine sehr spezielle und auch übrigens sehr teure Schraube, die eben nur für den Fahrzeugbau entwickelt wurde, aber die wahnsinnig viel Arbeitszeit spart und hier alles in einem Arbeitsgang ermöglicht. Natürlich das Ganze mit Torx-Antrieb sind zwei Beispiele für eine ganz spezielle Befestigung, aber eben auch nichts für den Massenmarkt. Deswegen bleibe ich dabei. Blechschraube macht Sinn. Solche Sachen sind sehr speziell und nichts für den Massenmarkt.
Jetzt würde ich noch einmal eine Ebene tiefer gehen wollen. Und zwar reden wir doch mal über den Unterschied zwischen gewindeformend und gewindefurchend. In den Datenblättern liest man ja oft beide Begriffe. Aber was flüstert denn der Meister da dem Azubi ins Ohr.
Also gewindeformend ist der Überbegriff. Im Grunde handelt es sich um eine spanlose Kaltverformung. Spanlos erwähne ich deswegen, weil das in einigen Anwendungen extra explizit gewünscht ist, dass keine Späne entstehen. Späne fallen irgendwo in ein Gehäuse, können Korrosion verursachen, können in irgendein Getriebe reinfallen. Also Späne sind ja grundsätzlich in der Industrie sehr ungern gesehen, eben weil da ein paar Risiken entstehen. Lebensmittelindustrie nochmal ganz spezieller, also auch Maschinenbau für Lebensmittelindustrie. Da ist gewindeformend ganz, ganz praktisch. Dort wird quasi kalt verformt, haben wir eine hohe Festigkeit. Das Gegengewinde wird von der Schraube produziert, also auch eine gute Klemmung, hohe Reibung, hohe Selbsthemmung, eigentlich alles positiv. Und gewindefurchend ist nochmal ein bisschen speziell, das ist so eine Unterart. Wenn es um härtere Materialien oder dickere Blechstärken geht, da gibt es eben gewindefurchende Schrauben, DIN 7500. Die haben eine Geometrie, die etwas speziell ist. Ich sage immer so also normal ist eine Schraube rund. Ganz logisch, und zwar egal welche, nur diese nicht. Die sind trilobular, also das klingt jetzt ein bisschen basic, heißt im Endeffekt abgerundetes Dreieck. Ja, und wir zeigen das in der Detailaufnahme noch, für die, die es auch per Video sehen, dass hier die Schraubengeometrie eben dreieckig ist, weil nur dann dieser Weg der Kaltverformung des Gewindefurchens gut funktioniert. Kleiner Nebeneffekt, wenn man da sein Gewinde furcht und kalt verformt, kann man die nachher wieder rausdrehen und eine ganz reguläre metrische Schraube in dieses Gewinde auch reinschrauben. Das geht also. Ich führe das in jeder Schulung mit vor, weil das eben sowas ist, was kaum einer kennt, und das ist eine ganz praktische Geschichte. Und es ist auch etwas, was im Maschinenbau und im Fahrzeugbau absolut Standard ist. Also nicht wegzudenken und eine ganz, ganz tolle Lösung.
Mhm. Würde ich sagen, haben wir den Unterschied zwischen gewindeformend und gewindefurchend?
Genau, und auch eine gute Abgrenzung, denke ich, auch zu schneidend und bohrend, weil das ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Ja.
Oder drei Paar Schuhe. Das sollte eigentlich klar sein.
Sehr gut. Können wir nochmal zurück zu unserer Ausgangsgeschichte mit dem Trapezblech? Das ist ja so die Königsdisziplin im Außenbereich. Glaube ich, kann man so sagen. Wenn ich Wellblechschrauben oder Dachschrauben suche, auf was muss ich denn achten, damit mir das am Ende auch wirklich die 20 Jahre hält, die ich mir da vornehme und eben nicht undicht wird?
Also fangen wir ganz unten an. Einfachste Geschichte, Edelstahl verwenden. Gibt's überhaupt keine Diskussion. Haben wir auch schon in manchen Folgen angesprochen. Natürlich haben wir ein paar Abstriche bei der Festigkeit, das ist ganz klar. Das kann man einfach aber dadurch lösen, dass man entweder eine andere Anzahl an Schrauben verwendet, dass man entsprechende Stärke an Schrauben verwendet. Also das ist jetzt nicht das Problem. Noch dazu, wo im Außenblech, Fassaden- und Dachbereich jetzt keine M12 oder M16 oder M20, so riesen Johnnies, verwendet werden. Also das sind ja Durchmesser, die durchaus ähnlich sind wie im Spanplattenschraubenbereich. Und dort wird Edelstahl eingesetzt. Und wenn ich mich jetzt in der Industrieluftumgebung oder in Meeresnähe bewege, dann natürlich auch A4. Diese Artikel gibt es auch alle in A4-Material. Und es gibt es dann sogar für hochkorrosive Umgebungen im sogenannten C1-Edelstahl, also 1.4529. Sowas wären zum Beispiel Tunnels oder in atomaren Anlagen. Da ist dieser ganz spezielle Edelstahl, der eben noch viel mehr aushält und korrosionsbeständig ist. Dann nehme ich eben den. Also da habe ich 1, 2, 3 Möglichkeiten. Und dann habe ich schon mal die Korrosion abgehakt.
Okay, abgehakt. Aber wie schaffe ich es denn, dass das Loch am Ende auch wirklich dicht bleibt? Das Material, Holz, das geht ja, Wärme, Blech. Kälte.
Genau.
Genau.
Ich habe da Bewegung drin, und zwar recht starke Spannungen ganz drin. Man hört es ja sogar bei manchen Blechdächern oder Fassaden, wie die so komisch knacken dann, wenn da Temperatur oder Sonne drauf kommt. Das ist ganz normal. Da würde es sich halt anbieten, dass ich mit auf der Schraube, an der Schraube am Kopf befindlichen Dichtscheiben arbeite, also sogenannte Spenglerscheiben, sagen manche dazu, oder einfach Dichtscheiben mit EPDM-Dichtung. Das hat man früher salopp eben Neoprendichtung genannt, was nicht wirklich stimmt heute. Das ist ein elastischer Kunststoff, der da eben abdichtet. Da kann ich immer nur sagen, sowas ist im Außenbereich mit Sicherheit das Mittel der Wahl. Gibt's auch eine riesige Auswahl an Produkten hier. Gerade die großen Direktvertreiber sind da stark, die im Baunebengewerbe da viel liefern. Da gibt's viele Auswahl, verschieden große Scheiben, eben mit Bohrspitze, ohne Schneiden, bohrend. Gibt's eine ganz, ganz große Auswahl. Das ist eine spezielle Branche. Wichtig ist, dass man, wenn man die anzieht, da nicht mit dem Akkuschrauber Stoff drauf gibt im zweiten Gang, bis nicht das Wasser rauskommt, sondern die Dichtung rausquillt. Also das wäre ein Fehler. Auch nicht zu wenig anziehen, dann hat es keinen Druck, sondern genauso, dass die angedrückt wird und etwas gequetscht wird, diese Dichtung, aber nicht, dass sie seitlich rausquillt. Das wäre absolut falsch. Dann ist sie zerquetscht quasi. Und das soll genauso sein, dass eben der Druck da passt. Also muss man für sich auch rausfinden, sei es mit Drehmomenteinstellung am Schrauber oder vielleicht mit der Hand nachjustieren, würde ich empfehlen. Und was noch ein wichtiger Tipp ist von mir, betrifft auch den Handel, betrifft auch den Endkunden, Lagerung. Also EPDM ist ein Kunststoff mit Weichmachern drin, den kann man nicht 30 Jahre lagern und erwarten, dass der dann genauso frisch ist wie am ersten Tag. Diese Kunststoffe vertragen sehr schlecht UV-Licht, also nicht direkt der Sonne aussetzen. Sie vertragen keine ständig sehr hohen Temperaturen. Auch Staub, es ist nicht schlecht, wenn man die in der Schachtel oder in einem Kunststoffbeutel hat. Auch nicht den ganzen Sommer im Auto hat. Wir wissen, wie warm so ein Auto werden kann. Also schon vernünftig lagern. Und mein Tipp ist immer so, Fingernagelprobe in die Dichtung reindrücken. Wenn die entsprechend elastisch ist, kann man das Produkt verwenden. Wenn man den Fingernagelabdruck noch gut sieht oder sich da gar nichts tut oder sogar wegbröselt, dann sofort entsorgen, weil das mussten wir hier auch schon machen. Wenn es überlagert ist und diese Dichtung hinüber ist, dann kann man das Produkt auch nicht mehr verwenden. Mhm.
Ja, lass uns doch zum Abschluss denn tatsächlich nochmal auf ein paar so Fehler kommen, die man am besten vermeiden sollte. Du hast jetzt vorher schon das Gefühl im Zeigefinger angesprochen. Genau. Also speziell im Blech oder im Metallbereich ist es ja so, dass das Blech sehr, sehr wenig Fehler verzeiht. Das heißt, wenn ich einmal überdrehe, dann habe ich keine Chance mehr, irgendeinen Drehmoment aufzubauen, überhaupt irgendeine Kraft zu erzeugen. Dann bleibt eigentlich nur noch rausnehmen, aufbohren und eine Nummer größer versuchen. Eine andere Möglichkeit habe ich quasi an der Stelle gar nicht. Was fällt dir noch ein, was man auf jeden Fall vermeiden sollte?
Ja, auch so ein typisches Thema zahlt jetzt wieder auf dieses Thema Korrosion mit ein, Kontaktkorrosion. Also die Paarung, Stahl verzinkt, was es im Außenbereich, wenn Wasser dazu käme, sowieso nicht klug ist. Paarung Stahl mit einem Edelstahlblech ganz schlecht, da verfault ihr dann das Verbindungselement. Hätte ich jetzt ein Aluminiumblech zum Beispiel und habe eine Edelstahlschraube, dann habe ich da eine Kontaktkorrosion im Bereich des Schraubenkopfs. Aber nicht bei der Schraube, sondern beim Blech, was ja auch kontraproduktiv ist. Also hier die Kombination wählen. Mit einer Dichtscheibe hätte ich eine gewisse Trennung, weil ja der Kunststoff der Dichtung hier trennt. Ich kann mit Lack arbeiten, ich kann mit einer Kunststoffscheibe, die dann idealerweise UV-stabilisiert sein sollte. So die normalen Polyamidscheiben sind es ja nicht, die bröseln dann weg. Also da muss man darauf achten, dass man hier die Werkstoffe trennt, weil im Kontaktbereich einfach das unedlere Metall flöten geht und das ist dann doch relativ bald auch sichtbar und geht sehr schnell da die Korrosion, das sollte man vermeiden.
Ja, ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen, warum wir uns entschieden haben, die Folge heute zu machen. Ich würde sagen, Blech ist schon eine Welt für sich, hat ganz eigene Gesetze und ja, wer einfach irgendein Blechschraubensortiment kauft, hernimmt, ohne sich vorher da ernsthaft drüber Gedanken zu machen, was er wirklich braucht, der zahlt im Zweifel halt doppelt.
Genau. Was ich immer ganz interessant finde, vielleicht noch abschließend zu sagen, es gibt ja nicht viele Bereiche, die im Bereich der sehr DIN-ISO-lastigen Schraubenwelt fixierten Artikel, die eben dann auch ganz klar definiert sind. Da gibt es jetzt nicht so eine Monsterauswahl an neuen Produkten, Features, USPs, also diesen Alleinstellungsmerkmalen und so. Aber es gibt zwei Bereiche, die sich, also ich komme ja aus dieser Schulungsecke auch stark, die sich immer wieder den Leuten aufzeigen lassen, wo es dann doch viel Innovation gibt. und wo Hersteller, Direktvertreiber etc. sich viel einfallen haben lassen, um Verbesserungen, Attribute zu entwickeln, die wirklich Mehrwert bringen für den Kunden. Und das ist einerseits die schon mal das ein oder andere Mal hier angesprochenen Thema Spanplattenschrauben. Da gibt's keine Norm. Dementsprechend hat man da bei den Spitzen was gemacht, bei den Kerben vorne, Bohrspitze, Weltschliff. Man hat bei den Antrieben was gemacht, bei unterm Kopf, also mit Rippen und Taschen und allem möglichen Zeugs. Und die einzige Ecke, die ähnlich große Vielfalt bietet, ist eigentlich die der Bohrschrauben vor allem. Ja, also mit diesen verlängerten Bohrspitzen hat man vorher gesehen in der Nahaufnahme oder mit diesem Spezialprodukt für den Fahrzeugbau. Dann gibt's noch Dünnblechschrauben, habe ich jetzt nicht gezeigt, aber lässt sich ganz gut erklären, die eine ganz langgezogene Spitze haben mit einer ganz feinen Geometrie, wo man dünne Bleche mit Gewindeformung ohne Vorbohren zusammendrücken kann, die sehr, sehr gut halten. Das ist auch eine Erfindung, wo man sagt, wir wollen Späne vermeiden. Hat sich einer was überlegt? Da gibt's keine DIN, aber gibt mit Sicherheit Patente in dem Thema, die sich ganz toll bewährt haben. Und so ist hier ein gewisser Wettbewerb und dann auch eine Innovation entstanden. Und drum ist es auch einer der interessantesten Schraubenbereiche. Ja, also es hat viel, viel mehr Dynamik als jetzt Muttern oder sowas. Und das macht es auch zu einem interessanteren Thema als jetzt metrischer Standard. Mhm.
Ja, so ist es. Die passenden Schrauben findet man natürlich bei frantos.com. An der Stelle auch mal kurz erwähnt. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute. Ich denke, da war einiges dabei, was für den einen oder anderen auf jeden Fall neu war. Und wir verlinken euch alles, was ihr wissen müsst über Tabellen, haben wir gesagt. Kommt was in die Shownotes. Auch ein paar Links zu Produkten. Bohrschrauben haben wir natürlich oder eben auch die diversen Blechschrauben nach den DIN-Normen.
Ja, oder wenn einer eine spezielle Anregung hat, spezielles Profil, spezielle Lösung oder Problemstellung, gerne in die Kommentare. Das hat sehr zugenommen in den letzten Wochen und was uns auch sehr freut, auch einen Ticken Arbeit macht natürlich, aber auch sehr viel Spaß macht, weil wir hier selber auch ständig durch die Community dazulernen. Also ich kann nur dazu anregen, aktiv zu sein und uns was rüberzugeben. Wir beantworten das in der Regel alles und würden uns freuen, wenn von euch da viel kommt.
In diesem Sinne,
herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Macht es ordentlich und viel Erfolg bei euren Projekten. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's für heute mit Verschraubt und zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.